Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 41 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr darüber hinaus mit mir in Kontakt treten möchtet, dann schreibt gerne eine E-Mail an andre@swimcast.de oder folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Twitter, dort findet ihr den Swimcast ebenfalls. Dort teile ich auch alle Informationen, die wir hier nochmal sagen, in kurzer, gebündelter Form, häufig die Wissenschaft der Woche, dann und wann auch nochmal die Auswertung zu verschiedenen Wettkämpfen, so wie in der letzten Woche zu den Europameisterschaften, dass ihr euch die Zahlen nochmal direkt angucken könnt und auf Twitter vorrangig die internationalen Schwimmnachrichten und Neuigkeiten. Und nun wünsche ich euch viel Erfolg und viel Freude beim Hören der dieswöchigen Episode. Diese Episode ist übertitelt mit den beiden Worten Motivation und Dropout, denn darum wird es auch gehen. In der Wissenschaft der Woche wird es um Motivation gehen, wie wir als Trainer dafür sorgen können, dass die Sportler motiviert bleiben, über welche Typen von Aufgaben, über welches Verhalten und so weiter und so fort, und Dropout, weil wir uns in einem kleinen Zahlenwerk angucken werden, kurz und bündig, wie in NRW denn so sich die Kadersportler, die Anzahl der Kadersportler in der vergangenen Lockout-Saison entwickelt hat. Außerdem gibt es Neuigkeiten von unserem polarisierendsten Sportler, den wir in der Schwimmszene haben, Sun Yang. Dort hat nämlich die Gerichtsverhandlung hinter verschlossenen Türen stattgefunden zu seinem Dopingfall. Ein kleiner Ausblick Richtung Deutsche Meisterschaften. Davon werden wir dann übergehen ins Bundesland Bayern, denn dort hat der dortige Landesschwimmverband, ja, da gibt's einiges an Trouble im Moment hinter den Türen. Ja, dann gibt es Berichte vom Trainertagebuch, aus meinen eigenen Erfahrungen, aus dem Trainingsalltag, und dann ganz neu gestern dazugekommen, Jaco Verheeren, die Personalie im Deutschen Schwimmverband, die Anfang des Jahres groß vorgestellt wurde und durchaus auch als Kuh gewertet werden durfte, ist nicht mehr Bestandteil des DSV-Trainerteams. So gehe ich zumindest mal davon aus, auch wenn das offiziell noch nicht bestätigt ist. Aber damit werden wir uns nochmal tiefergehend im weiteren Verlauf beschäftigen. Und damit zu den Nachrichten der vergangenen Woche. Sun Yang hat vor dem ZAS nochmal vor Gericht gestanden und sein Dopingfall aus dem Jahr 2019, meine ich, ist das inzwischen her, wurde dort nochmal neu verhandelt. Das Verfahren musste ja neu aufgerollt werden, weil der alte Richter, der das Urteil gesprochen hat, durch rassistische Tweets aufgefallen war, in denen er die Chinesen als Ganze verunglimpft hatte und beleidigt hatte. So kam es jetzt, dass hinter verschlossenen Türen in einer Videokonferenz das Verfahren gegen Sun Yang nochmal stattgefunden hat, und hier wird ein Urteil Ende Juni erwartet, sodass sich dann entscheiden wird, ob Sun Yang Teil des Olympiateams aus in China sein wird oder ob er weiterhin, ob seine Sperre, die er im ersten Verfahren bekommen hat, Bestand haben wird. Grundsätzlich ist eigentlich zu erwarten, dass die Sperre Bestand haben wird, denn an der Urteilsfindung, an der Urteilssprechung an sich gab es gar keine Kritik, sondern lediglich, dass der Richter, der das Urteil gesprochen hat, ja bereits voreingenommen gewesen sei und daraufhin kein neutrales Urteil hätte fällen können. Trotzdem steht die Tatsache oder die Taten, die Sun Yang dort begangen hat, die sind ja gar nicht nochmal meines Wissens nach neu verhandelt worden. Wer nochmal wissen möchte, was dort eigentlich genau verhandelt wurde, ein kurzes Update. Es geht darum, dass Sun Yang bzw. einer seiner Begleiter im Rahmen einer unangemeldeten Dopingkontrolle, die bei ihm zu Hause stattgefunden hat, beide Proben mit einem Hammer zerstört hat, weil sie anzweifeln, dass die Kontrolleure, oder weil sie behaupten, die Kontrolleure konnten sich nicht rechtmäßig ausweisen und identifizieren. Die Kontrolleure ihrerseits sagen, es ist alles mit rechten Dingen abgelaufen, und es gab dann wohl einige Handgreiflichkeiten, wo im Großen und Ganzen Aussage gegen Aussage steht. Aber Sun Yang als Wiederholungstäter, der immer noch mit einem Arzt zusammenarbeitet, der bereits wegen Dopingvergehen gesperrt war, steht hier natürlich in gar keinem guten Lichte da. Ende Juni wissen wir dann mehr, ob er starten darf bei Olympia in Tokio oder nicht. Kommen wir damit zu den deutschen Meisterschaften, denn die haben am heutigen Donnerstag ihren Auftakt gefeiert. Die Wasserspringer sind bereits seit Dienstag auf den Sprungbrettern in der Schwimm- und Sprunghalle im Europapark unterwegs. Die Schwimmer und Schwimmerinnen sind heute mit in den Wettkampfbetrieb für den DSV mit eingestiegen. Das ganze Event Deutsche Meisterschaften ja eingebettelt in die große Show, die Finals, um attraktiver für die Fernsehstationen zu sein, um attraktiver für die übertragenden Sender zu sein, damit dort vor allen Dingen die kleineren Sportarten, also Triathlon zum Beispiel oder Taekwondo oder Karate oder auch die Wasserspringer als kleine Sportart, mehr Medienpräsenz bekommen und sich dort besser präsentieren können, damit die Fernsehanstalten nur einmal rausfahren müssen und ihr ganzes Produktionsteam aufbauen müssen und dann aber gleich mehrere Sportarten abdecken können. Insgesamt sind, glaube ich, drei Standorte Austragungsstätten für Finals in Braunschweig finden die Leichtathletikmeisterschaften statt. Im Ruhrgebiet finden auch einige Wettkämpfe statt, unter anderem in Duisburg. Und in Berlin sind die Schwimmer in der SSE beheimatet, neben einigen anderen Sportarten. Die Triathleten sind zum Beispiel auch in Berlin unterwegs. Es soll dementsprechend auch die Fernsehübertragungen geben, abwechselnd im ZDF und in der ARD, beginnend heute am Donnerstag mit dem ZDF, Freitag dann in der ARD, Samstag ZDF, Sonntag ARD. Übertragen werden jeweils in den Hauptprogrammen die Schwimmfinals, da aber auch nicht alle, sondern nur die wesentlichen ausgewählten Strecken. Ansonsten war eigentlich geplant, meines Wissens nach, dass es einen Livestream im Internet geben soll für die Vorläufe heute Morgen, war der nicht zu finden, den habe ich zumindest vergeblich gesucht. Wer dort nochmal Anregungen oder Hinweise hat oder den möglicherweise auch irgendwo gefunden hat, der sei herzlich eingeladen, das in die Kommentare zu schreiben, damit wir alle etwas davon haben. Das hat ja damals bei der Olympia-Quali schon ziemlich gut gepasst. Worüber wir reden müssen, ist natürlich, dass wir hier eine Medienpräsenz haben und trotzdem einige Stars fehlen, weil sie in der Sierra Nevada am Höhentrainingslager sind. Das ist zum einen die gesamte Trainingsgruppe aus Magdeburg, die mit ihren 5 Olympiastartern fehlt. Die Neuköllner sind unterwegs mit Leonie Kullmann, Ole Braunschweig. Das Ganze, die beiden Vereine begleitet durch Laura Riedemann, David Thomas Berger, Petruschka, Heidmann und Kusch, die beide noch in den USA weilen. Philipp Heinz, der in Heidelberg sich weiterhin auf Olympia vorbereitet, der auch schon das finale Quali-Event in Berlin ausgelassen hat. Daraufhin möglicherweise sein 100 Delfin-Start an Marius Kusch verlor in der Staffel und Erik Friese, der sich für die Olympia 4x100 Freistil-Staffel qualifiziert hat, aber vermutlich immer noch in den USA weilt. Den Sprung aus den USA hier nach Deutschland für die Finals gemacht hat Anna Elend und ich denke auch, dass es viel wichtiger ist, über die Leute zu reden, die dabei sind, denn insgesamt 12 Olympiastarter finden den Weg auf den Startblock in der SSE zusammen mit einigen Fahrern und Fahrerinnen, die in Budapest bei der EM mit dabei waren. Dazu gehören zu den Olympiastartern Damian Wirling, Annika Bruhn, die beide über die Kraulstrecken starten, Damian zusätzlich über die 100 Meter Delfin, Marco Koch, der die 200 Meter Brust schwimmt, Lisa Höping über ihre Hauptstrecke 100 Meter Delfin heute im Vorlauf schon im Einsatz gewesen. Dort hat angeblich Angelina Köhler auch die Möglichkeit, bei Unterbieten der Olympianorm doch noch mit in den Flieger nach Tokio zu springen. Die Vorlaufergebnisse blieb sie knapp unter einer Minute. Wir dürfen gespannt sein, was dort im Finale noch passiert. Hanna Küchler, die Staffelstarterin in der 400 Freistil-Staffel, ist ebenso mit am Start wie die so gerade genannte Anna Elend bei den Damen. Die Herren starten mit Henning Mühlleitner, Teilnehmer in der 4x200 Meter Freistil-Staffel, Lukas Matzerath, der über die 100 Meter Brust startet, Christoph Fildebrand, Teilnehmer in der 4x100 Freistil-Staffel, Fabian Schwingenschlögel, der auch über seine Paradestrecke 100 Meter Brust auf den Startblock steigen wird. Hier ist mit Sicherheit das spannendste Duell zwischen Lukas Matzerath und Fabi Schwingenschlögel über die 100 Meter Brust. Und dann Paul Sellmann, der Freistil-Spezialist, der sich nicht nur auf die 200 und 400 Meter beschränkt, sondern das komplette Programm abreißt. 100 Kraul, 200 Kraul, 400 Kraul, 800 Freistil und zu guter Letzt auch die ganz, ganz lange Strecke, nämlich die 1500 Meter Freistil. Komplettiert wird das Herrenfeld durch Christian Diener, der nicht nur die 200 Meter Rücken und die 100 Meter Rücken schwimmt, sondern auch über 50 und 100 Meter Delfin am Start ist, auch hier zwei Nebenstrecken abdeckt und damit sind Paul Sellmann und Christian Diener eigentlich die einzigen beiden Starter, die wirklich auch in sehr fremden Gewässern ins Wasser gehen, wenn man Damian Wirling da an dieser Stelle mit den 100 Delfin und den 200 Freistil ausklammern möchte. Das Meldeergebnis findet ihr auf den gängigen Plattformen, auf den gängigen Portalen und wenn ihr dort mal reinschaut, dann ist euch möglicherweise aufgefallen, dass nicht nur Sportler und Sportlerinnen im Namen des DSV, des Deutschen Schwimmverbandes, dort an den Start gehen, sondern auch einige Aktive unter dem Kürzel LSV Bayern auf den Startblock steigen werden. Und dahinter steckt eine sehr, sehr interessante Geschichte, die uns im DSV mit Sicherheit noch ein bisschen begleiten wird, die ich hier versuche mal etwas aufzudröseln. Denn hinter dem LSV Bayern Startrecht verbirgt sich nichts anderes als die Sportlerinnen und Sportler der TB Erlangen. Und wer bei dem Namen Erlangen jetzt ein bisschen hellhörig wird, der ist vermutlich schon etwas länger in der Schwimmszene unterwegs, denn die Erlanger blicken auf eine lange Tradition im Schwimmsport zurück. Unter anderem sind Daniela Götz, Theresa Roman oder als bekanntestes Gesicht und die nach ihr benannte Schwimmhalle Hanna Stockbauer, die Weltmeisterin geworden ist, nämlich aus den Erlanger Wässern zu internationalen Erfolgen emporgeklommen. Der ganze TB Erlangen gehört als Verein dem Bayerischen Schwimmverband, dem BSV, an und hatte dort ganz, ganz lange Jahre den Status als Landesstützpunkt inne. Und jetzt scheiden sich ein bisschen die Geister. Und zwar gab es wohl im vergangenen Jahr, im Sommer 2020, ein Gespräch zwischen den Erlanger Vorständen und dem Bayerischen Schwimmverbandsvorstand, wo es um die Zukunft des Erlanger Stützpunktes gehen sollte. Jedoch hatte wohl der Bayerische Schwimmverband einen Anwalt und seine Aussagen dabei, dass dem Erlangen der Stützpunktstatus entzogen wird und dieser stattdessen nach Nürnberg weiterwandert. In Nürnberg hat sich ja die SG Mittelfranken aus mehreren Vereinen gegründet und zusammengezogen. Dort auch mit dem angeschlossenen Internat und hervorragenden Infrastrukturbedingungen. So hört man zumindest. Wie die Infrastruktur in Erlangen aussieht, kann ich nicht sagen. Dort allerdings mit Roland Böller, ein Trainer am Start, der auf viele, viele Jahrzehnte Erfahrung inzwischen zurückblicken kann und der wohl auch sehr hohes Ansehen genießt bei seinen Sportlern. Jedenfalls wurde dem Stützpunkt Erlangen am 01.01.21 der Status als Stützpunkt entzogen und nach Nürnberg verlegt. Und damit einher gehen ja ganz, ganz viele Dinge. Nicht nur, dass man sich die Plakette von der Eingangstür abheften darf, sondern auch eine Förderung, die wegbricht. Sponsoren, denen das Statussymbol möglicherweise sehr wichtig ist, brechen weg. Und letztendlich sind dann immer die Trainer und die Sportler diejenigen, die nämlich leiden. Insgesamt befinden sich wohl am Stützpunkt in Erlangen 30 Kaderaktive. Und ein Trainer, der auch mit bezahlt wurde über Fördergelder, über Unterstützung, dessen Gehalt jetzt auf einmal wieder in Frage stand. Und wir alle wissen, welche Unsicherheit das nach sich zieht, wenn der Gehaltscheck auf einmal ausbleibt. Und so war es auch hier. Da sprang glücklicherweise wohl der Verein in die Bresche und überweist Roland Böller aktuell sein Gehalt. Pikant hierbei ist die ganze Geschichte, dass nicht nur inzwischen viele, viele Aktenordner und viele, viele Klagen laufen zwischen den Erlangern und dem Bayerischen Schwimmverband, wo es unter anderem darum geht, ob der BSV überhaupt die Rechte hat, den Stützpunkt zu entziehen. Und noch einige andere Handhabungen, die wohl in der Bayerischen Schwimmverbandssatzung drinstehen, die jetzt auf einmal angefochten werden. Sondern, dass auch der Präsident des Bayerischen Schwimmverbandes, Harald Walter, ehemaliges TB-Mitglied war, ebenso wie seine beiden Vizepräsidenten, die nun dafür sorgen, dass der TB kein Landesstützpunkt mehr ist. Hier wird auf TB-Seite von einem Rachefeldzug gesprochen, der gegen die Erlanger Schwimmerinnen und Schwimmer geführt wird, die auch gar nicht an den Stützpunkt in Mittelfranken wechseln wollen, sondern bei Roland Böller in Erlangen bleiben wollen. Harald Walter, falls euch der Name jetzt etwas sagt und da die ein oder andere Glocke klingelt, dann habt ihr vollkommen richtig gehört, denn Harald Walter ist ebenfalls Vizepräsident des Deutschen Schwimmverbandes, gehört also mit zum Team rund um Marco Troll, das sich vor einigen Monaten zur Wahl gestellt hat und auch als Präsidententeam gewählt worden ist. Und hier kommt Harald Walter nochmals eine Rolle zu, denn die Erlanger haben sich an den Vorsitzenden der Fachsparte Schwimmen oder Wettkampfsport, an Tjarek Schröder, gewandt. Unter anderem ging es darum, welche Vereinsfarben, welche, ähnlich wie die Russen, die ja vom IOC ausgeschlossen wurden für die Olympischen Spiele und nicht unter russischer Flagge oder in russischer Kleidung, Verbandskleidung antreten dürfen. So, dieses Schicksal blüht jetzt auch den Erlangern, die bei den jetzt beginnenden deutschen Meisterschaften nicht in den Vereinsfarben des TB Erlangen starten dürfen, sondern in neutralen Vereinssachen oder in neutraler Kleidung dort antreten müssen. Und da wurde ein Antrag gestellt bei Tjarek Schröder, ob das denn so sein muss oder ob sie die Vereinsfarben tragen dürfen. Und da gab es wohl erst die Zustimmung von Tjarek Schröder, der gesagt hat, nee, ihr könnt in euren Vereinsfarben starten, was er dann aber einen Tag später, vermutlich so die Erlanger Interpretation, auf Druck des Vizepräsidenten Harald Walter diese Zustimmung wieder zurückgezogen hat, sodass die Erlanger Sportlerinnen und Sportler jetzt in neutralen Farben in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle antreten müssen. Also hier gibt's jedenfalls einiges in Bewegung und es ist immer was los. Es kommt keine Ruhe in den Deutschen Schwimmverband oder in seine Landesverbände. Da sind ja noch einige andere Diskussionspunkte auch offen, unter anderem ja die Finanzen als ganz, ganz großer Streitpunkt. Und möglicherweise haben nämlich auch die Finanzen eine Rolle gespielt bei dem Trainerabgang von Jaco Verheeren, dessen Nachricht, dass er beim französischen Schwimmverband angeheuert hat, geisterte gestern durch die Schwimmwelt und die Schwimmmedien. Respekt hier übrigens an Swimsport News, die das mit als erste verkündet haben, woher auch immer diese Information kam. Auf der offiziellen Verbandsseite des französischen Schwimmverbandes war dann auch die Meldung leider nur in Französisch verfasst, was dann aber die Kollegen der englischsprachigen Portale nochmal in englische Worte gegossen haben und daher jetzt auch die folgenden Informationen. Denn Jaco Verheeren hat mit sofortigem Beginn als Performance Director des französischen Verbandes angeheuert. Er war eigentlich seit Januar 2021 beim DSV beschäftigt, ist ja vom Deutschen Schwimmverband auch mit großem Tamtam vorgestellt worden, hat jetzt in der neu erscheinenden Swim and More auch eine Titelgeschichte, wo er und Hannes Vitense interviewt worden sind zur zukünftigen Ausrichtung des DSV auf den Sprint- und Mittelstrecken, denn das sollte seine Aufgabe sein, den Sprintbereich zu übernehmen, zu leiten und voranzubringen. Das hat sich dann jetzt wohl erledigt, denn es ist wohl kaum vorstellbar, dass Jaco neben seines Engagements als Performance Director dann noch Zeit hat für den Deutschen Schwimmverband. Wie jetzt der Wechsel zu begründen ist und was seine Beweggründe sind, das verschließt sich mir natürlich, aber es mag da ein oder anderes dafür sprechen. Zum einen hat ihm der französische Schwimmverband zugesichert, dass er seine Basis, seine Station in Eindhoven aufschlagen darf, was mit Sicherheit eine Rolle gespielt hat, dass er in seiner niederländischen Heimat jetzt sein darf. Dann sagt Jaco selber im Interview, dass er mit dem technischen Direktor des französischen Schwimmverbandes, mit Julien, über Jahre hinweg in Kontakt gestanden hat, schon während seiner Zeit in Australien und seiner Zeit, als er jetzt beim DSV begonnen hat. Und nicht zuletzt ist es so, dass er in den ganzen Zitaten dann auch mal gegenüber dem DSV gesagt hat, dass er für die Zeit, die er dort hatte, auch natürlich dankbar ist, lala, hier Presse PR, aber dann dieses schöne Zitat brachte: "It gave me another point of view on training methods I knew, it gave me another point of view on training methods I knew nothing about." Also sagt er dem DSV quasi, ey, ihr macht hier Trainingsmethoden, die habe ich noch nie gehört, noch nie gekannt, noch nie gesehen. Das kann richtig gut sein, das kann aber auch richtig schlecht sein, diese Aussage. Und wenn wir uns die aktuellen Sprintleistungen angucken, dann würde ich eher so in die zweite Richtung tendieren. Von daher hätte man hier viel lernen können von Jaco, aber mit Sicherheit war das Geld ein Problem, denn es kolportieren oder es geistern gerade durch die Medien 200.000 Euro, die im Zuge der Verpflichtung von Jaco beim französischen Schwimmverband anfallen, und die sollen sich aufteilen in zum einen das Gehalt von ihm, dann in den Aufbau von Infrastruktur und in die Förderung von Coaches. Und hier darf schon mal die Frage gestellt werden, ob der DSV nicht willig war, dieses Geld in die Hand zu nehmen, dieses Geld nicht in die Hand nehmen konnte, oder generell der Einsatz beim DSV für Jaco sowieso nur als Zwischenstation geplant war, um dann später beim französischen Verband anzuheuern. Natürlich kann man ihm jetzt nicht vorwerfen, die Heimnation, ne, sein Engagement dort ist ausgerichtet auf die Spiele 2024, die Franzosen in ihrer Heimat in Paris auch austragen werden, und französische Spieler vor heimischem Publikum ist für alle Athleten und für alle Teilhaber etwas ganz Besonderes. Die Briten zum Beispiel ihrerseits profitieren in ihren sportlichen Leistungen immer noch von der Vergabe der Spiele 2012 nach London. Jedenfalls ist das DSV-Team jetzt das DSV-Trainer-Team, muss man da exakter sagen, um ein Mitglied geschrumpft. Jaco Verheeren ist kein Bestandteil mehr. Damit ist die Neuigkeiten der vergangenen Woche auch abgearbeitet, beziehungsweise die Nachrichten auserzählt. Wir kommen zum nächsten Punkt der heutigen Folge, nämlich meinem Trainertagebuch, wie ich es schon seit einigen Wochen so schön nennen möchte und jetzt endlich mal dazu komme und auch dran denke. Trainertagebuch der vergangenen 7 Tage, etwas schwierig in der ganzen Geschichte. Wir durften ja die DMS-Leute seit einiger Zeit mit ins Wasser, bla bla, alter Hut. Aber das führt jetzt dazu, dass ich in der vergangenen Woche insgesamt eigentlich 3 verschiedene Gruppen im Wasser hatte. Zum einen natürlich die Neueinsteiger, zum anderen die Kadersportler, die schon deutlich besser trainiert sind, die Neueinsteiger, die an 10x200 Kraul noch immer sich die Zähne ausbeißen, und die eine Sportlerin, die am Samstag bei den deutschen Meisterschaften auf den Startblock steigen wird. Das macht es sehr schwierig, weil eigentlich 3 verschiedene Trainingspläne notwendig sind. Habe mich jetzt dazu entschieden, aus Effizienzgründen das Ganze so gut wie möglich in ein Training zu packen, sprich für die DM ein bisschen zu tapern und an Umfang rauszunehmen, sprich Intensitäten wegzulassen und Umfänge wegzulassen zu dem, was die anderen schwimmen, gar kein extra Programm zu machen und mit allen diese Woche nochmal zu nutzen, an den Grundlagen, an den Basics, an der Technik, am Wassergefühl, am Wassergreifen zu arbeiten, an der Wasserlage. Damit wir dort alle auf dem gleichen Stand sind, ist ja eh so eine Baustelle, an der sich immer arbeiten und immer feilen lässt. Dann kam noch mit dazu, dass die ganze DM-Orga hintenrum geleistet werden musste, sprich, das Ganze ist ja etwas aufwendiger, da wir uns in einem Bubble-Konzept bewegen, und jetzt ist auch inzwischen klar, dass der DSV dort mit der Nova-App zusammenarbeitet, mit der Nova. Das Ganze ist ein Erkennungssystem, ein Veranstaltungsorganisationssystem, so möchte ich es mal nennen, wo wir als Sportler oder Trainer, Betreuer, als Teilnehmer an den deutschen Meisterschaften alle möglichen Daten hinterlegen, unter anderem ein persönliches Foto, Anschrift, Adresse und so weiter und so fort. Ein Foto, das uns vermutlich entweder per Foto dann den Einlass zur Wettkampfarena sichert. Dieses System steht ja auch schon in Hannover am dortigen Landesstützpunkt rum, wo die Aktiven einmal in die Kamera gucken, dann wird kurz Temperatur gemessen, Gesichtserkennung und dann wird der Zutritt erlaubt oder verwehrt. Des Weiteren gibt es auch einen QR-Code, mit dem man sich wohl am Einlass einscannen kann. Dann muss natürlich ein PCR-Test organisiert werden, das war jetzt relativ schwierig, weil heute in NRW Fronleichnam ist und dementsprechend Feiertag, entsprechend voll waren die Testzentren gestern, weil die Leute alle auf die Idee gekommen sind, wir brauchen entweder nochmal Schnelltest oder Labortest, aber okay, das hat jetzt gepasst. Dann müssen Schnelltest-Slots vor Ort gebucht werden, also wir mussten uns schon im Laufe der Woche festlegen, wie unser Tagesablauf aussehen wird. Etwas erschwerend war dabei, dass am Freitag um 15 Uhr tatsächlich der letzte Testslot vor Ort war, obwohl bis 17, 18 Uhr die Schwimmhalle frei steht zum Schwimmen und auch dort noch Wettkämpfe stattfinden. Glücklicherweise, wir sind jetzt rechtzeitig da und können Freitagabend noch ins Wasser, weil wir dort vor Ort noch einen Test gekriegt haben. Ja, und ansonsten sind wir dann im Andelshotel untergebracht, so wie alle in Einzelzimmern. Es wird dazu geraten, das Hotel nicht zu verlassen. Es gibt feste Wege zur Veranstaltungshalle. Wie wir heute früh gesehen haben, haben das wohl alle geschafft, sich zu registrieren, sich einzuloggen, sich testen zu lassen und so weiter und so fort, Akkreditierung abzuholen. Von daher bin ich guter Dinge, dass wir das auch schaffen, aber das unterstreicht nochmal, dass wir weit davon weg sind, normale Wettkämpfe zu haben mit Meldeergebnis, wir fahren hin und sind dann halt da, sondern im Vorwege muss ein wesentliches mehr an Arbeit geleistet werden, neben dem, was sowieso sonst noch anfällt. Und ansonsten fiel nämlich ganz schön viel an. Wir hatten in der vergangenen Woche eine Trainersitzung, in der wir beschlossen haben, dass wir auch durch die Erweiterung unserer Trainingsmöglichkeiten eine Teststrategie fahren, die da heißt, dass die Sportler Montag und Donnerstag nur zum Training kommen können, wenn sie einen negativen PCR-Test bzw. einen negativen Corona-Test vorweisen. Und das waren wieder so Sachen, habe ich eine E-Mail geschrieben an alle Sportler, die das betrifft oder um Weiterleitung durch die Trainer gebeten, wirklich Schritt für Schritt die Bedingungen für den Montag erklärt, die Bedingungen für den Donnerstag erklärt. In meinen Augen schon sehr eindeutig und so sicher wie möglich. Und ich zweifle dann schon an meinem Verstand, wenn dann einige Nachfragen kommen, die ich zum Teil verstehe, wenn die Eltern fragen, mein Grundschulkind wird am Montag per PCR getestet, wird am Donnerstag per PCR getestet. Das Ganze wird ins Labor geschickt. Das ist ja eh ein spannendes Konzept mit diesen Schultestungen. Schultestung heißt ja, dass sich jedes Kind dieses Stäbchen durch den Mundraum prügelt. Dann wird das alles in ein Glas geworfen, sodass gar nicht mehr erkennbar ist, wem welches Stäbchen gehört. Dann entsteht eine Testlösung, die im Labor getestet wird. Und dort kommt dann raus, okay, dieses Sample ist positiv oder negativ. Und dann geht es nochmal in die Einzelnachtestung mit dem zweiten Teststäbchen, das die Sportler parallel zum ersten Teststäbchen schon gelutscht haben. Schwieriges Konstrukt, aber okay, ich verstehe das, Kostenreduktion, was aber dazu führt, dass die Laborergebnisse erst einen Tag später da sind. Also wenn wir am Montag einen negativen Test verlangen, ist das Testergebnis erst am Dienstag da. Das reicht uns natürlich nicht, Montag zum Training. Und dann kann ich die Nachfrage verstehen, ey, könnt ihr vielleicht switchen? Muss ich dann aber erklären, dass wir ja nicht für jeden Sportler und für jede Schultestung, für jeden Schulrhythmus ein extra Fenster machen können, weil das für uns als Trainer, als Organisatoren halt überhaupt nicht mehr leistbar ist. Also erklärt man das den Eltern, die dann auch vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben zu verstehen, dass PCR-Labortest mit einem, ne, der dann einen Tag später kommt, nicht unbedingt der Goldstandard ist, wenn die Testung, die dort stattfindet, nämlich schlampig gemacht wird. Das mag sein, dass das unter Aufsicht der Lehrer ist, aber wenn sich die Schüler das Stäbchen nur an der Unterlippe vor den Zähnen mal kurz langziehen, dann wird der halt negativ sein, egal was ist. Es hängt letztendlich davon ab, wie tief ich mir das Stäbchen in den Rachenraum stecke, umso mehr mögliche Viren nehme ich auf. Dass der zuverlässiger ist als der als ein Selbsttest, den ich zu Hause mache oder ein Selbsttest, den ich in der Schule mache oder der Corona-Schnelltest aus dem Testzentrum, gar keine Frage, aber es hängt immer von der Durchführung des Testes ab. Und so gehen dann halt E-Mails her und hin und hin und her. Montag haben wir jetzt die Lösung für uns gefunden, dass Selbsttests erlaubt sind, weil wir nicht von jedem verlangen können, dass er zwischen Schule und Training noch ins Testzentrum kommen kann, beziehungsweise am Sonntag ein Zentrum offen hat, wo dann ein Ergebnis vorliegen kann am Montag. Am Donnerstag akzeptieren wir ausschließlich Schnelltests aus einem Testzentrum. Das Ergebnis liegt ja dann aber auch immer so innerhalb von 20 Minuten vor. Hintergrund der ganzen Sache ist natürlich, dass wir Montag mit den 3 Tagen Inkubationszeit alles irgendwie abdecken, was sich die Sportler von Mittwoch bis Freitag aufsammeln und dass wir am Donnerstag abdecken alles, was die Sportler sich zwischen Freitag und Montag an Viruslast aufgesammelt haben. So versuchen wir gerade die Woche wirklich abzudecken. Gültigkeit haben die Tests bei uns immer 30 Stunden. Das ist ein bisschen entgegen der Verordnung, die ja 48 Stunden zulässt, was aber letztendlich dazu auch praktikable Gründe hat, dass die Kiddies zum Beispiel sich Montag testen lassen können und das dann bis Dienstag gilt und am Mittwoch erst wieder ein neuer Test erfolgen muss. Wir haben 30 Stunden gemacht, weil quasi alle Trainingsgruppen bis auf meine haben am Mittwoch frei. Und dann können die am Mittwoch sich testen lassen gehen und haben Donnerstag 18 Uhr zur Trainingszeit ein gültiges Testergebnis, das dann aber auch erst am Mittwoch gemacht ist und nicht schon am Dienstag, wo wir dann wieder einen Tag zurück mit der Detektion und so weiter und so fort. Relativ schwierig, aber so ist es dann halt, das haben wir auch nicht alles begründet, sondern nur klar, wann welcher Test gültig ist, 2 Tage die Woche, sorgte trotzdem irgendwie für reichlich Verwirrung und nächste Woche vermutlich nochmal etwas mehr Verwirrung, denn dann werden wir ziemlich sicher wieder alle Gruppen ins Wasser lassen können, weil Mülheim dann 5 Werktage hintereinander unter der Inzidenz von 50 war. Dann ist es wieder möglich, mit allen ins Wasser zu gehen. Hier natürlich vorrangig die Frage, okay, welches Hygienekonzept, wie viele Sportler darf ich reinlassen? Da steht in der NRW-Schutzverordnung, 7 Quadratmeter pro Person sollen eingeplant werden. Das heißt für uns, dass wir mit bis zu 8 aktiven Probahnen schwimmen dürfen. Das ist bei den Älteren sehr viel, bei den Jüngeren sehr gut. Dort kann man mit 8 schwimmen. Allerdings sieht dann auch das Testkonzept vor, dass die Sportler jeden Tag einen negativen Schnelltest vom Testzentrum haben müssen. Das heißt, da werden wir dann nochmal ummodeln, aber haben jetzt schon die ein oder andere Diskussion mal geführt und können uns zurückerinnern und darauf nochmal möglicherweise zurückgreifen. Was mir auch ein bisschen auf die Nerven ging letzte Woche ist, dass die Eltern, selbst wenn man ihnen Neuigkeiten oder neue Möglichkeiten eröffnet, immer sofort, kannst du darauf wetten, dass du 1 oder 2 Fragen dabei hast, aber was ist denn damit, wir wollen noch mehr. Und das geht im Moment ziemlich auf den Keks, weil dann auch sehr, sehr viele Falschinformationen kommen, über die wir da diskutieren müssen oder die wir nochmal gerade ziehen müssen, wo Eltern nicht ausreichend informiert sind, nicht vernünftig informiert sind. Sei es jetzt, dass woanders Fitnessstudios schon wieder geöffnet haben. Ja, das mag sein, aber nicht in NRW. Von daher erübrigt sich die Frage, ob wir wieder in den Kraftraum oder in die Turnhalle gehen können. Und das ist so ein bisschen nervenaufreibend, dass man da so wahnsinnig viel Kommunikation betreiben muss und letztendlich man wird das Gefühl haben, dass wir überhaupt keine Zufriedenheit mehr herstellen können, sondern alle noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr und überhaupt nicht irgendein Schritt akzeptiert wird, der ein Schritt vorwärts ist. So kein Danke, kein ey, das ist ja schön, ey, das ist cool oder so. Oder es geht halt unter in all den negativen Nachrichten, was dann aber auch kein minder gutes Zeichen irgendwie wäre. Ja, und so fummeln wir uns da jetzt durch, haben dann Trainingszeiten hin und her geschoben und die mit Leben gefüllt. Alles gut, sonst soweit mit den Sportlern, macht eigentlich Spaß. Wir haben viel gelacht, sehr, sehr glorreich im Gedächtnis geblieben ist mir da eine Einheit aus der letzten Woche, wo es da, ich hatte häufig getrennt in ersten 2 Stunden die Jungs, zweiten 2 Stunden die Mädchen, wo dann mit den Jungs alles fein, macht auch Spaß und dann kommen die Mädels in der 2. Stunde, die häufig etwas lockerer, flockiger drauf sind, etwas gelöster in ihrer Art und wo wir echt 2 Stunden zu tun hatten, vernünftiges Training zu machen, weil wir uns bloß totgelacht haben. Wir hatten dann auch Sprints mit dabei, schwierige Konzentration und so, aber das sind dann die Momente, wo es echt Laune macht und wo man dann auch sehr gerne die 40 Minuten Heimfahrt mit einem Lächeln im Auto sitzt und ich hoffe, dass das euch auch bald wieder so geht, dass ihr mit den Sportlern zusammen im Wasser am Beckenrand irgendwo lachen und Spaß haben könnt. Wenn denn dann noch Sportler da sind, und ich hatte ja am Anfang der Episode versprochen, Thema Motivation und Dropout, wir kommen jetzt zum 2. Teil, nämlich zum Dropout. Kurz und bündig sind mir mal Zahlen zusammengetragen worden, herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Wie das denn aussieht mit den Kadersportlerinnen und Sportlern in Nordrhein-Westfalen der Jahrgänge 2007 bis 2011, also die jetzt aktuell 10- bis 14-Jährigen, die so in den nächsten Jahren die Zukunft bilden und die große Frage, die sich alle Landesverbände stellen sollten und die sie unbedingt mal abfragen sollten in meinen Augen, ist natürlich, liebe Vereine, wie viele Sportler sind denn eigentlich bei euch zurück ins Training gekehrt, wie viele Kadersportler haben wir noch, wie sieht gerade so, könnt ihr mir mal einen Überblick geben, so was ist denn die Basis, auf der wir zukünftig Talente sichten können oder auf der wir Talente entwickeln können? Haben wir noch genauso viele? Haben wir viel weniger? Und hier der kurze Überblick, denn egal ob es jetzt in die eine Richtung ist, dass unglaublich viele Sportler aufgehört haben oder quasi gar keiner aufgehört hat, diese Information zu haben, muss essentiell sein, in meinen Augen, für jeden Landesverband, für jeden Kaderverantwortlichen, für jeden Kaderbeauftragten, denn das sind letztendlich die Elite-Nachwuchssportler, auf die wir uns jetzt aktuell konzentrieren sollten oder auf die wir uns konzentriert haben in dieser Pandemie. Nicht, dass Sportler, die keinen Kaderstatus haben, überhaupt nie wieder irgendwas erreichen können. Auf gar keinen Fall, das will ich damit gar nicht sagen. Sondern das sind ja die, über die am ehesten Zahlen vorliegen. Wie viel gibt es da pro Jahrgang? Wie viele Jungs, wie viele Mädchen? Und das ist etwas, was wir mal evaluieren können. Der DSV hat ja schon gesagt in seiner Mitgliederbefragung, dass es einen massiven Mitgliederschwund gegeben hat. Lässt sich das bei uns jetzt hier auf die jüngeren Kadersportler wiederfinden, niederbrechen oder ist dem gar nicht so? Und wie ist das Ganze abgelaufen? Nun ja, wir haben einfach geguckt, wie viele Kader gab es jetzt in der aktuellen Saison, also Saison 2021, wie viele Sportlerinnen und Sportler haben Landeskaderstatus oder höher erreicht und wie viele davon haben jetzt von Januar bis Juni 2021 an einem Wettkampf teilgenommen. Es gab ja durchaus einige Wettkämpfe, an denen man teilnehmen konnte. Ich denke auch, dass alle Vereine, die das halbwegs ambitioniert weiter betrieben haben mit dem Kadertraining, dort auch irgendwo mal aufgelaufen sind mit Sportlern. Und da lassen sich jetzt folgende Zahlen finden. Wir rasen dort einmal kurz durch, damit ihr einen Überblick habt, damit ich euch auch nichts verschweige und werden dann am Ende kurz zusammenfassen, wie sieht das denn in Prozenten oder in Absolutzahlen aus. Im Jahrgang 2007 der Mädels gab es mal 25 Kadersportlerinnen, davon waren 22 auf dem Startblock. 2008 17 gab es, 15 sind bisher gestartet, 2009 17 gab es, 14 sind gestartet, 2010 15 gab es, 14 sind gestartet und 2011 8 gab es und 8 Sportlerinnen sind dieses Jahr auch schon gestartet. Macht insgesamt Jahrgang 07 bis 11 82 Kadersportlerinnen, von denen bis Juni 2021 73 an einem Wettkampf teilgenommen haben. Bei den Jungs sind es ein bisschen weniger, nämlich 8 Sportler Jahrgang 2007 hatten Kaderstatus, 8 sind auf Wettkämpfen gestartet. 2008 13 Kaderstatus, 12 gestartet. 2009 16 Sportler mit Kaderstatus, 13 davon gestartet. 2010 9 Sportler mit Kaderstatus, 5 davon nur gestartet. Und 2011 9 Sportler mit Kaderstatus, 8 davon sind gestartet. Macht in der Summe 55 Kadersportler, von denen 46 in der ersten Jahreshälfte auf dem Block gestanden haben. Insgesamt heißt das, wir hatten 137 kaderaktive Mädchen und Jungs zusammengefasst, von denen 119 an Wettkämpfen teilgenommen haben. Unabhängig davon, wie schnell sie waren, wie erfolgreich sie waren, spielt hier überhaupt keine Rolle. Wir haben erstmal nur 119 von 137 in die neue Saison quasi gerettet, gebracht, motiviert, bei Laune gehalten. Macht bei den Mädchen eine Erhaltensquote von 89% oder eine Dropout-Quote von 11%, bei den Jungs 84% Erhaltung, 16% Dropout. In der Gesamtquote heißt das, von 137 gibt es noch 119 Kadersportler, 87% sind also weiter dem Schwimmsport treu geblieben, 13% haben aufgehört. Heißt in Absolutzahlen, wir haben bei den Mädchen 9 Sportlerinnen verloren, bei den Jungs 9 Sportler, insgesamt also 18 Sportler und Sportlerinnen haben die Badehose, den Badeanzug und die Badekappe und das Vereins-T-Shirt und alles, was dazugehört, die ganze Schwimmtasche, vermutlich voraussichtlich an den Nagel gehangen und können aus der Kaderpyramide rausgestrichen werden. Wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen führen, dass der SV NRW extra die Kadernormen erhöht hat, weil es im vergangenen Jahr zu viele gab, kann man jetzt nochmal drüber nachdenken, ob das wohl der klügste Schritt aller Zeiten war oder ob man das lieber hätte sein lassen. Je nachdem, mal gucken, ob wir nächste Woche dann kurz eine Auswertung haben, wo es dann nochmal mehr um Zeiten und wirklich den exakten Kaderstatus geht. Aber das vielleicht für euch als kurzer Einblick. SV NRW hat also in den Jahrgängen 07 bis 11 Jungs und Mädchen zusammengenommen 18 Kadersportler verloren. Ehrlich gesagt, ich finde, das ist deutlich weniger, als ich erwartet hätte. Hätte mich jemand gefragt, ich gesagt, die Zahl ist größer, 14%. Ich hätte gesagt, schon so Fünftel bis Drittel auf jeden Fall, die aufgehört haben, die jetzt nicht mehr weitermachen. Von daher denke ich, können wir mit dem Ergebnis schon zufrieden sein und haben nicht gar so große Leistungsverluste zu erwarten, wie wir uns das vielleicht in den dunkelsten Träumen ausgemalt haben. Was uns dann auch direkt zur Wissenschaft der Woche führt. Denn hier ist es so, dass es ein Paper gab, und zwar schon veröffentlicht am 20.10.2019 im, welchen Journal, kurz nachgucken, im European Journal of Sport Science. Und zwar hat sich eine Forschergruppe rund um Teixeira und Litt, das sind portugiesische Forscher, die sich in Portugal damit auseinandergesetzt haben. Ich lese einmal den englischen Titel vor: Motivational Patterns in Persistent Swimmers, a Serial Mediation Analysis. Schwieriger Titel. Leuchtet vielleicht auch auf den ersten Moment gar nicht so sehr ein, aber wenn wir den ein bisschen auseinanderklamüsern, dann steht da irgendwie drin, okay, welche motivationalen Verhaltensmuster zeigen denn Schwimmer, die ihrem Sport treu geblieben sind, und wir gucken uns jetzt mal an, welche Parameter dort worauf einwirken, also warum bleiben manche dabei und warum verlieren manche einfach die Freude daran. Und der Hintergrund ist natürlich wahnsinnig interessant, denn Schwimmen ist traditionell eine Sportart, mit der jeder ja irgendwann mal Kontakt hat. Jeder, der schwimmen lernen möchte, kommt ja irgendwo in eine Vereinsstruktur, in den Seepferdchenkurs, und wir als Schwimmvereine müssen uns nie Gedanken machen, grundsätzlich, dass wir Sportler, Sportlerinnen, dass wir Kinder nicht sehen oder verlieren, wo wir unseren Nachwuchs herkriegen. Denn jedes Kind sollte ja schwimmen lernen, macht seinen Seepferdchenkurs, und unsere Aufgabe als Verein ist es ja, dort die vielleicht schon sowieso Talentierten, die Willigen, die Lust haben, die Freude haben über ein Vereinsumfeld und so weiter und so fort, abzugreifen, zu uns in die Vereinsgruppen zu ziehen und daraus ein großes Fundament, eine hohe Anzahl an Nachwuchsschwimmern zu haben, aus denen wir dann Talente erkennen und fördern können. Was aber dazu führt, ist, dass Schwimmen oder was Schwimmen ja mit beinhaltet, ist, dass es grundsätzlich im Ruf steht, ein sehr stumpfer Sport zu sein. Boah, schwimmst du hin und her? Eine Frage, die jedem Leistungsschwimmer ja irgendwann mal gestellt wird: Hey, du machst den ganzen Tag nichts anderes als Schule und Schwimmen. Vermisst du nicht irgendwas? Hättest du nicht lieber eine richtige Jugend oder eine richtige Pubertät, eine richtige Kindheit mit so, ja, was eigentlich? Mit im Gras liegen und nichts tun oder mit Musik hören und nichts tun oder mit Emo-Phase oder mit verträumt am Fenster sitzen? Schwimmen an sich ist doch super. So, du hast was zu tun, du bist mit den immer gleichen Leuten zusammen, du hast eine sehr konsistente Trainingsgruppe. Ich hatte auch einige dabei, die Fußball halt kacke fanden, weil sie dort immer von der Leistung anderer abhängig sind, und beim Schwimmen haben sie es einfach selber in der Hand. Wenn dann noch das Gruppengefüge stimmt, macht das eigentlich schon ziemlich Spaß, und ich finde diese Frage, langweilt dich das nicht? Vermisst du irgendwas, wenn du so viel schwimmst? Finde ich eigentlich ziemlich vermessen, weil das immer mit impliziert, okay, du hast Schwimmen im Verein, das, was es ist, hast du eigentlich nie gemacht als Fragesteller. Trotzdem haben wir eine sehr hohe Dropout-Rate. Gerade wenn wir das vergleichen mit Spielsportarten, mit Fußball oder mit Handball, mit Basketball, wo ja häufiger mal Erfolgserlebnisse kommen. Ich werfe einen Korb, ich schieße ein Tor, ich mache einen guten Pass und so weiter und so fort, haben wir eine sehr hohe Dropout-Rate. Vor allen Dingen deshalb, weil der Erfolg, das, was man als solchen definiert, sprich Meister, Quali-Norm, kommt erst nach sehr langer Zeit. Die meisten fangen mit 6, 7 an, Seepferdchenkurs, und bis sie dann mal deutsche Meisterschaften haben, gehen schon 6 Jahre rum, bis sie mal irgendwie sich vielleicht Meister nennen dürfen, gehen nochmal ein paar Jahre rum, international ist noch ein bisschen länger, Kaderstatus sind auch einige Jahre. Also es steckt viel Arbeit drin, die irgendwie begleitet werden muss vom Trainer. Und da kann ich schon verstehen, dass man über häufige Zeit, gerade wenn man irgendwie ein Leistungsplateau erreicht hat, beim Fußball kann dir das immer mal durch ein Glück passieren, dass du das siegbringende Tor schießt, dass du einen guten Pass machst, dass du einen guten Tag hast und ein gutes Spiel ablieferst, einfach weil es läuft. Beim Schwimmen musst du das halt hart erarbeiten, und zwar Einheit für Einheit. Da ist es nicht so, dass du kannst nicht ein Jahr faul sein und dann auf den Startblock steigen und erwarten, dass was Gutes rauskommt. Das wird nicht passieren. Und da ist für mich eigentlich auch so ein bisschen die Frage, geht das Tonern oder so eigentlich ähnlich? Wenn ihr jemanden kennt, könnt ihr es ja gerne mal sagen. Und für mich zum einen sollten wir mal hingehen und sagen, okay, Erfolg ist nicht nur, ich erreiche einen Kaderstatus oder ich gewinne oder ich werde Meister. Erfolg kann auch sein, ich bin eine neue Bestzeit geschwommen. Das ist, glaube ich, allen Sportlern klar. Das hält auch alle irgendwie dabei, denn es kann nur einen Sieger geben, einen Meister. Aber meine persönliche Bestzeit, ich habe meine Grenze verschoben, motiviert ja auch. Das kann auch sein, dass ich weiter tauche, als ich es vorher gemacht habe. Das kann sein, dass ich einen 25er schneller schwimme, als ich es vorher gemacht habe. Das kann sein, dass ich die 10x400 nicht mehr auf 5 Minuten 40, sondern jetzt auf 5 Minuten 35 Abgang schwimmen kann. Auch das kann Erfolg sein. Und hier stellt sich natürlich die Frage, was hält die Sportler beim Sport, vor allen Dingen langfristig? Was können wir Trainer tun? Das ist etwas, wo diese Studie hinläuft. Was können wir Trainer tun in der Interaktion mit den Sportlern, um diese im Sport zu halten? Und das haben sie sich hier, die Forscher, mal genauer angeguckt. Und um zu verstehen, was sie hier gemacht haben, müssen wir ein bisschen in die Theorie reingehen. Wenn wir uns das grundsätzlich vorstellen, wir sind am Beckenrand, wir haben eine Zwei-Personen-Interaktion, nämlich zwischen dem Trainer und dem Sportler. Und müssen jetzt hier das Ganze bewerten, okay, ich als Trainer habe einen Einfluss auf den Sportler und der Sportler soll möglichst lange in meiner Trainingsgruppe bleiben, soll Freude an der Bewegung haben, an der physischen Aktivität, am Schwimmen als solches. Wie erreiche ich das denn? Wie kann ich das denn machen? Was muss ich tun? Und hier steigen wir tief ein in die Psychologie. Und da gibt es zwei Konzepte oder zwei Ideen, die die Forscher jetzt hier aufwerfen. Die erste betrifft die Gefühle des Sportlers, die zweite betrifft das, was der Trainer machen kann. Und die Gefühle des Sportlers sind hier unterteilt, und zwar in Parameter, die aus der Selbstbestimmungstheorie kommen und die sogenannten grundlegenden psychologischen Bedürfnisse befriedigen. Das gilt es nicht zu verwechseln mit der Bedürfnispyramide nach Maslow. Mit der Bedürfnispyramide hat er gesagt, okay, ich brauche zuerst physiologische Bedürfnisse, also ich muss essen, trinken, schlafen, atmen. Dann brauche ich eine gewisse Sicherheit, also ich muss mir irgendwie eine Hütte bauen, dass ich mich wohlfühle. Dann habe ich soziale Bedürfnisse, ich brauche Kontakte, Individualbedürfnisse. Was betrifft mich denn? Und Selbstverwirklichung, oh, guck mal hier, ich kann 100 Liegestütz machen. Das ist hiermit aber gar nicht gemeint mit dieser Bedürfnispyramide, sondern grundlegende psychologische Bedürfnisse sind die Dinge, die aus der Selbstbestimmungstheorie abfallen. Und geht jetzt darum, für den Sportler diese Bedürfnisse zu befriedigen oder sie in einer Interaktion frustriert zu sehen, also quasi frustriert wie unbefriedigt. Die werden befriedigt oder frustriert und das wiederum sorgt dann dafür, dass der Sportler an sich intrinsisch motiviert ist, dass er Freude hat an dem, was er tut und dass er auch mit Beharrlichkeit dabei bleibt, also resistent ist gegen Misserfolgserlebnisse. Und diese Selbstbestimmungstheorie, wenn man dort mal sich ein bisschen einliest, dann heißt das zum Beispiel, dass die Motivation für ein bestimmtes Verhalten davon abhängt, inwieweit drei psychologische Grundbedürfnisse nach Kompetenz, sozialer Eingebundenheit und Autonomie befriedigt werden können. Jetzt sind hier im Wesentlichen drei Stichworte gefallen, nämlich Kompetenz, soziale Eingebundenheit und Autonomie. Was bedeutet das? Wenn wir uns das jetzt etwas tiefer angucken, dann heißt Kompetenz, das kennen wir alle, aber das ist wichtig, weil wir das häufig im Trainingsprozess auch mal aus dem Auge verlieren. Kompetenz beschreibt das Gefühl, effektiv auf wichtig erachtete Dinge einwirken zu können. Also ich als Sportler bekomme eine Aufgabe, die ich mit dem Werkzeug, das mir der Trainer gegeben hat, auch erfüllen kann. Das heißt, ich sorge für Frustration, wenn ich den Sportler 10x100 Kraul schwimmen lasse, Abgangszeit eine Minute. Wenn er das überhaupt nicht kann, dann ist er überfordert und hat keine Motivation mehr, hat da keinen Bock mehr drauf. Wenn ich wiederum sage, und jetzt kommen wir in so eine kleine Geschichte mit dieser, gibt so eine schöne Parabel mit Motivation versus Schwere der Aufgabe. Wenn die Aufgabe zu einfach ist, wenn ich also dann sage 10x100, graue ganze Lage, Abgangszeit 2 Minuten, ist er auch nicht motiviert, weil die Aufgabe zu einfach ist. Ich muss also irgendwo in so einem schönen Sweet Spot in der Mitte liegen, wo er sich gefordert, aber nicht überfordert fühlt. Dieser schöne Leitsatz fordern, aber nicht überfordern. Das bezeichnet hier die Kompetenz, also das Gefühl, ich kann die Aufgabe lösen und die gewünschten Resultate erzielen mit dem Werkzeugkoffer, den ich habe. Die Autonomie wiederum als zweites Grundbedürfnis bezeichnet ein Gefühl der Freiwilligkeit, nicht automatisch, dass ich unabhängig bin von meinen äußeren Gegebenheiten. Als Beispiel, was man sich hier vorstellen kann, ist zum Beispiel die Sicherheitskontrolle, wenn ich mit dem Flugzeug fliegen will. Da habe ich ja, also da fühle ich mich durchaus autonom als Mensch. Aber es ist auf gar keinen Fall freiwillig, dass ich diese Sicherheitskontrolle mache oder nicht. Aber ich habe als Mensch verstanden, dass es notwendig ist, diese Sicherheitskontrolle über mich ergehen zu lassen, damit ich fliegen kann. Und auch das kann eine Autonomie sein. Ich habe ja schon die Autonomie, mich dafür oder dagegen zu entscheiden, muss aber halt auch die Konsequenz tragen. Aber ich habe grundsätzlich die Möglichkeit, mich dagegen zu entscheiden. Ist die Konsequenz aber doof? Okay. Autonomie. Kompetenz haben wir geklärt. Was bedeutet jetzt soziale Eingebundenheit? Soziale Eingebundenheit als drittes Grundbedürfnis in diesem Konstrukt heißt, dass es darum geht, welche Bedeutung andere für mich haben und welche Bedeutung ich für andere habe. Also, welche Bedeutung ich für andere habe, merkt man ja relativ gut, ne? Warten meine Teamkameraden auf mich oder kann ich einen wesentlichen Teil zum Gelingen der Aufgabe beitragen, wenn ich zum Beispiel sage, okay, wir schwimmen, 50 Meter Kraul und wir dürfen nur alle gehen, wenn alle unter 30 Sekunden bleiben. Dann habe ich eine Bedeutung auch für die anderen, weil meine Leistung wichtig ist. Und auch, welche Bedeutung haben andere für mich? Also habe ich zum Beispiel eine gute Freundin, der ich meine Probleme anvertrauen kann? Habe ich den Trainer, dem ich meine Probleme anvertrauen kann, mit dem ich reden kann? Das sind die Grundbedürfnisse, die wir versuchen müssen, im Training zu befriedigen. Das ist etwas, was ausschließlich die Gefühle der Sportler betrifft. Und wenn die alle irgendwie erfüllt sind, also wenn seine Kompetenz gestärkt wird, wenn er das Gefühl hat, er kann die Aufgaben, die ihm gestellt werden, bewältigen, wenn er das Gefühl hat, er macht das Ganze freiwillig, ich zwinge ihn zu nichts, und wenn er das Gefühl hat, die Gruppe arbeitet mit ihm und er ist wichtig für die Gruppe, dann kann ich vielleicht schon mal davon ausgehen, dass er sich wohlfühlt und lange beim Sport bleibt. Und jetzt geht es als zweites darum in diesem Fragebogen, um mich als Trainer. Was kann ich als Trainer tun, um dieses Klima zu schaffen, in dem diese Bedürfnisse erfüllt werden können? Also welches Klima kann ich als Trainer erschaffen? Und das ist nämlich unfassbar stark korreliert mit der Motivation der Sportler. Ich kann also ein freudvolles oder ein destruktives Klima erschaffen. Und das sind auch die beiden wesentlichen, die hier unterschieden werden. Zum einen, das erste ist das Task-Involving Climate. Das kann man so unter die Überschrift stellen, entwickel dich selbst. Also, ich sorge dafür, dass in meinem Trainingsprozess Lernen und Fortschritt im Mittelpunkt stehen. Ich sorge dafür, dass Einsatz, den der Sportler gibt, als etwas Positives gesehen wird. Dass ich erstmal jeden Einsatz, den er bringt, als etwas Positives bewerte. Und das Allerwichtigste, Fehler werden nicht als etwas Schlimmes verstanden, sondern als Möglichkeit, etwas zu lernen. Es gibt im Englischen eine sehr, sehr schöne Abkürzung, die heißt da Fail. Fail ist ja das englische Wort für Fehler, F-A-I-L. Und wenn man das dann auseinanderdröselt, die Buchstaben, heißt das First Attempt in Learning. Also der erste Versuch, etwas Neues zu lernen. Und das ist dieses Task-Involving Climate, wo es darum geht, die Persönlichkeit, die Person des Sportlers zu entwickeln. Demgegenüber auf der anderen Seite steht das Ego-Involving Climate. Der große Titel, der darüber stehen sollte, wäre, sei besser als andere. Hier geht es also darum, der Fokus auf das Ergebnis, welche Zeit schwimme ich am Ende. Der Vergleich zwischen den Athleten ist ganz wichtig und essentiell, also ich muss besser sein als der neben mir. Und wenn ich einen Fehler mache, werde ich bestraft, also kein Abstoß in Strecklage, rauskommen 10 Liegestütz zum Beispiel. Das ist so, sei besser als andere. Und es ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, dass das erste Klima, also das Entwickel-Dich-Selbst-Klima, zu wesentlich höherer Motivation und zu wesentlich besseren Ergebnissen beim Sportler führt. Was allerdings nicht untersucht ist, ist die Tatsache, welche Auswirkungen haben dieses Klima auf die Befriedigung der psychologischen Bedürfnisse, so wo ist überhaupt der Knackpunkt, worauf muss ich als Trainer Wert legen, also sprich, ich erschaffe, welches Klima erschaffe ich, welche Auswirkungen hat das auf die psychologischen Grundbedürfnisse, wie ist das, werden die befriedigt oder frustriert, wie sieht's aus mit Autonomie, Kompetenz, Integration, wie sieht's dann aus mit dem Spaß, und dieser ganze Pfad führt dann letztendlich dazu, bleiben die Sportler im Sport oder nicht. Und das haben sie hier untersucht. Insgesamt haben sie 1206 Kadersportler fragen wollen und haben insgesamt 799 portugiesische Kadersportler erreicht. Das ist für uns erstmal eine gute Nachricht, wenn ihr euch an die anderen Studien erinnert. Dort waren es immer so 10 oder mal 20 oder mal 5 Teilnehmer, ba, ba, ba. Hier haben wir wirklich eine schöne große Grundgesamtheit. Insgesamt 450 Frauen, 349 Jungs, die 12 bis 22 Jahre alt waren, 6 bis 16 Trainingsjahre in ihrem Sport verwurzelt und 4 bis 11 Trainingseinheiten pro Woche ableisten. Wie haben sie das Ganze jetzt untersucht? Die Forscherinnen und Forscher haben zwischen März und September 2016 insgesamt die 1206 Sportler angerufen, wovon dann 799 letztendlich an der Umfrage teilgenommen haben. Wir befinden uns also tief in der Psychologie. Es gibt einen Fragebogen. Hurra, hurra, hurra. Wenn man 1200 Sportler anrufen möchte, ich habe den spaßeshalber mal ausgerechnet, in den 7 Monaten heißt das, wir machen 6 Anrufe pro Tag und das 7 Tage die Woche. Also sie haben hier einen richtigen Batzen Arbeit geleistet, um an diese Datenbasis zu kommen. Und haben jetzt einen Fragebogen entworfen, der dann anschließend online ausgefüllt werden sollte. Das haben 799 gemacht, der verschiedene Themengebiete abarbeitet. Und zwar ging es zum einen darum, dass sie einen Fragebogen genommen haben, der das Coach-Created Climate abarbeitet. Also, welches Klima kreiert der Coach? Ist es das Task-Involving oder das Ego-Involving Climate? Hier gab es dann zum Beispiel so Fragen wie, und ich sage jetzt wirklich mal die Beispielfrage, damit ihr wisst, wie so ein Fragebogen aussieht. Coach said that teammates should help each other improve their skills. Also, der Coach hat dafür gesorgt, dass die Teamkameraden untereinander sich gegenseitig verbessern sollten. Dann gab es zum zweiten einen Fragebogen für die psychologischen Grundbedürfnisse. Hier, BPM, hier gab es dann so Fragen wie, the way I train is in agreement with my choices and interests. Also ich kann so trainieren, wie es mit meinen Interessen und Wahlen möglich ist, also Freiwilligkeit. I am able to meet the requirements of my training session. Also ich kann die Anforderungen, die im Training an mich gefüllt werden, auch erfüllen. Gestellt werden, auch erfüllen. My relationships with the people I train with are very friendly. Ich habe ein freundschaftliches Verhältnis mit meinen Mannschaftskameraden. Dann gibt es als dritten Fragebogen die Einstellung zum Sport, die hier überprüft worden ist. Das zielt in Richtung Selbstbestimmung. Because the benefits of sport are important to me. Also, ja, die Vorteile, die der Sport mitbringt, sind wichtig für mich. Because it allows me to live in a way that is true to my values. Das Leben, das ich führe, entspricht den Werten, die ich habe. Oder ganz einfach, because it's fun. Es macht mir einfach Spaß. Dann gab es einen Fragebogen zur Freude an sportlichen Aktivitäten. So eine Frage wie, it's very pleasant. Also es ist sehr befriedigend, was ich hier mache. Und dann zu guter Letzt ging es darum, die Intention abzufragen, ob ich denn mit dem Schwimmen weitermachen möchte. Und das, ihr merkt schon, die Fragen sind auch nicht irgendwie ums Eck oder wie man das so bei Psychologie erwartet. Oh, guck mal auf das Bild und dann interpretiere ich. Sondern eigentlich ziemlich geradeaus so. Und so ist es auch bei dieser Intention to continue swimming. It is my intention to continue swimming in the next season. Ich möchte mit dem Schwimmen in der nächsten Saison weitermachen. Oder I want to continue swimming in the next season. Oder it is in my plan to continue swimming in the next season. Die Frage, also es sind drei verschiedene Fragen, die eigentlich alle das gleiche abfragen. Da kann man dann so ein bisschen innerhalb des Fragebogens die Kohärenz, bla bla, interessiert eigentlich gar keinen. Aber die Fragen sind ziemlich geradeaus und ihr merkt schon, okay, da kann man wohl was rausziehen und das wirkt auch ziemlich valide. Und das haben die Forscherinnen und Forscher hier auch gemacht und sind dann am Ende des Tages darauf gekommen, dass der Hauptfaktor, der die Schwimmerinnen und Schwimmer im Sport hält, tatsächlich der Spaß ist, den sie dabei haben. Und der Spaß wiederum fußt auf den vorangegangenen Wegen, die ich schon gerade skizziert habe, also auf den auf dem Klima, auf der Befriedigung der Grundbedürfnisse, auf der Selbstbestimmung und so. Das heißt letztendlich, dass nur weil ich ein Task Involving Climate mache, also Lernen und Fortschritt als Mittelpunkt, den Einsatz als etwas Positives bewerten und aus Fehlern lernen ist gut, sorgt das nicht automatisch dafür, dass die Sportler Spaß haben. Denn selbst wenn ich sage, okay, wir machen jetzt die 10x100 Kraul auf eine Minute Abgang, und der Sportler schafft das nicht, dann kann ich ihn 100-mal loben und sagen, ah, das ist voll der super Einsatz, komm, du strengst dich doch wenigstens an und das ist richtig gut und naja, heute hat's nicht geklappt, aber wir lernen daraus, was wir das nächste Mal besser machen können und dann klappt das auch und guck mal, das nächste Mal bist du nicht mehr 5 Sekunden zu langsam, sondern nur noch 3 Sekunden zu langsam und yay, yeah, das ist doch voll super. Das alleine sorgt nicht für Spaß, weil dann nämlich dieses Motiv Kompetenz oder, also in dem Falle ganz klar Kompetenz, nicht befriedigt ist. Sondern dieses Task Involving Climate sorgt dafür, dass meine Grundbedürfnisse befriedigt werden, sorgt dafür, dass ich eine gewisse Autonomie, also ich mich selbstbestimmt fühle. Und die beiden Schritte, die ich dort gehe, sorgen dann erst dafür, dass ich Spaß habe. Und das letztendlich sorgt dafür, dass die Sportler weiter auch dieser Sportart, diesem wundervollen Schwimmsport erhalten bleiben. Und jetzt natürlich die ganz, ganz klare Frage, wie könnte denn das Ganze aussehen? Also die Empfehlung, die die Forschergruppe hier zieht, auch ganz klar, freudvolles Training sollte im Vordergrund stehen, sprich den Sportler motivieren, auch als Trainer eine gewisse Freude vermitteln und das ist das, was für mich eigentlich ganz weit vorne steht. Das kann sein, dass wir die Sportler mit unterhaltsamen Sprüchen einfach mal traktieren oder belegen. Also es ist ja was anderes, ob ich dem Sportler sage, das war aber ganz schön scheiße geschwommen oder ob ich ihm sage, okay, ich habe zu Hause Goldfische, die waren ein bisschen schneller als du oder meine Ente schwimmt schneller als du. Das ist die gleiche Message, die da drin steckt, aber halt völlig anders verpackt. Wenn ihr da mal an eure eigene aktive Zeit denkt, dann werden euch mit Sicherheit Trainer als Fundus der guten Laune und der lustigen Sprüche, werden euch da bestimmt einige Anekdoten einfallen. Bei uns war so Klassiker, dass unser Trainer ihm gesagt hat, dass er sich, wenn wir Trainingsplan nicht lesen konnten, dass er sich die gelbe Binde mit den 3 schwarzen Punkten drauf anzieht. Oder eine Gans und einen Kochtopf irgendwo hinmalt für ganz und gar blind. Oder wenn wir Trainingsplan hingen mal an der Tafel aus, dann hat er gesagt, bringt er das nächste Mal Mohnbrötchen mit und schmeißt die Mohnkörnchen an der Wand, dann können wir den Trainingsplan ertasten, weil wir zu blöd sind, den zu lesen. Und das sind halt alles so Sachen, die durchaus für Freude sorgen und dazugehören. Das, auch das, was ich gerade aus meinem Alltag erzählte, einfach mal 2 Stunden lachen und trotzdem eine Aufgabe haben, die erfüllt werden muss, sorgt auch dafür, dass die Sportler Spaß haben. Ist natürlich sehr direkt und für mich eigentlich auch ganz, ganz wichtig, dass man Scheitern auch als Lernen begreift. Es ist ja selten so, dass die Sportler dermaßen auf die Fresse fallen, dass sie nie wieder aufstehen oder dass sie zu Tode betrübt und das Ding an den Nagel hängen, sondern aus jeder Niederlage lässt sich ja irgendetwas lernen und mitnehmen. Und das ist auch etwas, was die ganz Großen von den nicht so Großen unterscheidet. Jeder fliegt mal hin, jeder verliert mal. Sei es der Fußballer, der den Elfmeter verschießt, der Basketballer, der den siegbringenden Wurf vergibt oder der Schwimmer, der im Finale halt nicht Erster, Zweiter, Dritter wird, sondern oder nur Siebter, weil ihm die Nerven versagen. Dann kann man daraus trotzdem was lernen für das nächste Mal. Und dieses Lernen sollte als Fortschritt begriffen werden. Gib dem Sportler Aufgaben im Training, die ihn fordern, ohne ihn zu überfordern. Also bring sie an ihr Limit, aber nicht darüber hinaus. Setze Dinge voraus, die sie auch leisten können. Arbeitet da mit euren Aktiven und dann schafft ihr es auch, ein Klima zu kreieren und mit ihnen zu arbeiten, wo sie sich gefordert und gefördert fühlen, das euch als Trainer-Sportler-Verhältnis richtig, richtig gut tut und was die Sportler lange auch im Sport hält. Das war jetzt ein richtiger, richtiger Deep Dive in Trainingsphilosophie, aber für mich mal auch sehr wichtig, gerade jetzt im Wiedereinstieg, wo die Sportler wiederkommen, in ihren Alltag zurückfinden müssen und vielleicht wieder in den Workload reingehen, wo sie 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage die Woche zum Training müssen, auf einmal nicht mehr rund um die Uhr vorm Computer hängen, zocken können oder nicht mehr mit ihren Freunden chatten können, dass ihr dort ein Environment, eine Umwelt schafft, bei der sie dabei bleiben. Gerne ja auch mit Aufgaben, die etwas unterhaltsamer und interessanter sind. Und damit möchte ich die Folge heute auch beenden mit der Aufgabe der Woche. Die hatte ich ja letzte Woche schon mal kurz angekündigt und bringe sie heute gerne nochmal zum Besten. Und zwar One versus One Duell, einer gegen einen, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. In 2 verschiedenen Varianten. Zum einen in der Beinbewegung. Beide Sportler liegen im Wasser, gucken sich an, halten sich entweder an den Händen, ein Schwimmbrett senkrecht im Wasser oder wir haben auch so Holzstangen, die man reinwerfen kann, wie man sie früher vom Ausschultern kennt, und versuchen sich mit der Beinbewegung den Gegner auf die jeweils andere Seite zu schieben als lebender Widerstand. Das kann man entweder so lange machen, bis einer gewonnen hat, also unendlich lange, oder ihr sagt, ihr habt das als Schnelligkeitsaufgabe genutzt, habt das, glaube ich, 3x15, 3x10, 3x5 Sekunden gemacht, all out, volle Kanüle. Das Ganze geht natürlich auch mit Gesamtbewegung, dann aber nicht, dass man gegeneinander, sondern voneinander wegschwimmt. Sprich, ich binde die Sportler entweder an der Hüfte oder an den Füßen zusammen und sag hier, rein mit euch, zieht den anderen an eure Beckenrandseite rüber. Entweder mit einem Gummiseil, wie man das vom angebundenen Schwimmen kennt, oder Sprungseile kann man auch nehmen, oder ihr nehmt einen Bademantelgürtel. Whatever, sollte halt lang genug sein, dass die Füße nicht aneinander stoßen. Sehr, sehr schönes Ding, was ne, Sportler auch miteinander, gegeneinander agieren lässt, wo man sich selber mal austesten kann in einem freundschaftlich-kollegialen Verhältnis, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass der Vergleich zwischen den Athleten eigentlich nicht so ein Klima ist, was wir haben wollen. Vernünftig moderiert geht's nämlich gar nicht so sehr um den Vergleich zwischen den Athleten, sondern darum, den Einsatz an der Stelle als etwas Positives zu bewerten und auch das Team miteinander in Interaktion zu bringen. Und die zweite Aufgabe, ihr fragt euch schon, wo es ist, der Workout-Song der Woche kommt heute ganz am Ende, denn der macht ja immer irgendwie Freude und sorgt dafür, dass alle zusammen leiden. Gemeinsames Leid schweißt ja zusammen, das wissen wir aus der Armee. Hier in dieser Woche ein alter Klassiker, nämlich vom Stefan Raab, der Maschendrahtzaun, den man genauso abarbeiten kann wie Bring Sally Up, nur ein bisschen länger, der ganze Song, dafür auch mit etwas mehr Pause. Das heißt, wir sind im Wandsitz und bei jedem Maschendrahtzaun dürfen wir uns einmal hinstellen und dann wieder niederlassen in den Wandsitz. 4,5 Minuten, gute Unterhaltung, bringt die Oberschenkel zum Brennen und dann seid ihr auch fertig mit dem Trainingsprogramm. Fertig sind wir auch für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Neuigkeiten bei Laune halten, ein bisschen Freude wecken Richtung deutscher Meisterschaften, die in dieser Woche stattfinden. Schaltet unbedingt ein bei ZDF, ARD, in den Live-Online-Streams, im Fernsehen. Erzählt das allen Leuten, damit die Schwimmer Einschaltquoten kriegen und Schwimmen in Zukunft häufiger im Fernsehen läuft. Ein paar Einblicke in mein Trainertagebuch. Ich habe gesagt, dass die Kadersituation in NRW gar nicht so schlecht aussieht. Und mir am allerwichtigsten, haltet die Sportler bei Laune. Motiviert sie, begreift Fehler als Fortschritt, als Lernen, schafft ein positives Klima in eurem Trainingsumfeld, agiert gegen alles, was die Mannschaft schwächt oder was Einzelne rausseppariert, sprich agiert gegen Mobbing, benennt das als solches, stellt denjenigen, der da Tendenzen zeigt, zur Rede und sagt ihnen, dass das nicht okay ist, und dann habt ihr eine motivierte, eine gut gelaunte Mannschaft, die an ihren Aufgaben und mit ihren Aufgaben wächst, die ihr ihnen gebt. 2 davon habe ich euch mit auf die Reise gegeben in die neue Trainingswoche. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, dann mit einem Bericht von den deutschen Meisterschaften. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, freue mich über Feedback, bewertet mich gerne. Das war's für heute. Ciao.